Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Heute mit meinem Gast Timo Niesner, den ihr vielleicht auch vom Restorative Breathing kennt. Timo ist jemand, mit dem ich schon ganz viel im Austausch war, wo ich auch schon zweimal bei Ihnen in seinem Podcast zu Gast war und der sich unglaublich gut im Bereich Atmung auskennt, weil er jemand ist, der nicht nur aus sportphysiologischer Sicht sich mit der Atmung auseinandersetzt, sondern sein ganzes Business, ein ganzes Unternehmen auf das Thema Atmung ausgestellt hat. Und wir sprechen heute nicht über diese Standardatmungsform, also jetzt nicht über Box Breathing und 478 Atmung und Entspannungsatmung und 5 Minuten Atemtechnik und Meditation. Das ist unglaublich interessant, aber das machen wir heute mal bewusst nicht, sondern wir sprechen unter anderem über seine Leidenschaft, das Apnoe-Tauchen, also das Tauchen ohne Maske, also dass er sich für eine sehr lange Zeit mehrere Minuten die Luft anhalten muss, über das Thema, was Emotionen mit der Atmung zu tun haben, in beiderlei Hinsicht, also wie ihr beispielsweise über die Atmung eure Emotionen, eure Ängste verbessern könnt, aber auch, wie Ängste sich auf Emotionen und Atmung auswirken. Wir werden über verschiedene Atemtechniken auch von Wim Hof mal sprechen, über das Hyperventilationsatmen, über holotropes Atmen, über CO2-Sättigung, über Leistungssteigerung durch Atmen, über Silent Touch und über ganz, ganz viele andere interessante Themen. Ein super schöner Podcast geworden mit einem sehr interessanten, sehr sympathischen Menschen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bei, tut euch das mal eine Stunde an und ich glaube, ihr werdet viel, viel schlauer als vorher rausgehen. Deswegen viel Spaß dabei. Der aktuelle Podcast wird unterstützt von meinem Partner Everydays. Everydays ist eine Firma, die gerade aus Berlin kommt und sehr interessante, gute, hochwertige Produkte produziert. Unter anderem das Produkt Smart Protein. Smart Protein ist ein Produkt, das ich tatsächlich selbst auch tagtäglich nehme, um meinen täglichen Proteinbedarf zumindest in der Grundlage zu decken. Denn Smart Protein ist ein sogenanntes EAA-Produkt, also ein Essential Amino Acid Produkt oder auf Deutsch übersetzt. Das beinhaltet alle essentiellen Aminosäuren in auch einem guten Kontext, also dann auch tatsächlich gut zusammengeschustert. Diese essentiellen Aminosäuren brauchen wir zwangsweise, was der Name essentiell schon vermuten lässt, damit wir auch aus diesen Aminosäuren weitere Aminosäuren bilden können. Und das ist der Grundbaustein für alle unsere Zellen, für unsere Muskulatur. Der Proteinbedarf wird bei den meisten Menschen wirklich massiv unterschätzt. Und deswegen halte ich es wirklich für wichtig, Proteine entweder dann regelmäßig in die Ernährung mit einzuplanen oder dann auch großzügig einzuplanen oder zu supplementieren. Ich persönlich komme nicht so richtig gut klar mit Eiweißpulver, mit Shakes, habe irgendwie keine Lust, dann immer so riesige Becher mitzunehmen. Habe es auch in Teilen gerade im veganen Bereich immer sehr, sehr schlecht vertragen. Und deswegen ist Smart Protein einfach eine sehr gute Quelle. Sehr, sehr clean, weil das Presslinge sind. Das heißt, ihr habt nicht mal eine Kapselhülle, ihr habt keine Füllstoffe, ihr habt wirklich nur diese rein sehr gut verdaulichen, sehr gut verträglichen Essential Amino Acids. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, könnt ihr natürlich wie immer auch meinen Code benutzen, MyBodyMind. Damit bekommt ihr nochmal 10% auf alle Produkte von Everydays. Also nicht nur auf die Proteinprodukte, sondern beispielsweise auch auf Energy, Flat Belly und beispielsweise auch Happy. Insgesamt sehr, sehr smarte Firma, sehr, sehr smarte Produkte. Gerne mal ausprobieren mit dem Code MyBodyMind. Findet ihr aber auch als Link nochmal bei mir in der Podcast-Beschreibung. Moin Moin, Timo, cool. Mein Lieber, ich habe dich gerade schon vorgestellt als versierten Fachmann, als Apnoe-Taucher, als jemanden, mit dem ich selbst schon in Verbindung war, weil du mein Ausbilder warst. Ich war auch schon ein paar Mal bei dir zu Besuch und schön, dass es endlich geklappt hat, dass ich dich mal zu mir habe einladen können.
Moin Moin. Vielen lieben Dank. Ich habe, glaube ich, vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mich schon gestern darauf gefreut, dich heute wieder zu sehen und mit dir zu sprechen, weil es immer eine Freude ist und unser Vorgespräch müssen wir meistens kürzen, weil wir, glaube ich, viel zu sprechen haben und sehr lustig ist.
Ja, ich gucke gerade auf die Uhr, war auch schon wieder 30 Minuten. Ich glaube, letztes Mal bei dir im Podcast war es eine Stunde. Ja. Aber umso schöner ist das Ganze. Vielleicht müssen wir beim nächsten Mal die Vorgespräche aufnehmen. Das ist ab und zu ja auch mal ganz interessant. Timo, ich habe schon gesagt, wir wollen heute nicht unbedingt über das Thema Atmung und Entspannung sprechen.
Ja.
Das ist natürlich ein unglaublich großes, ein unglaublich interessantes, ein unglaublich relevantes Thema. Aber ich glaube, da wurde auch schon echt viel zu geschrieben. Da haben wir auch schon viel bei uns im Podcast und du bei dir mit Sicherheit ja auch.
Ja.
Ich finde es mal interessant, mal in eine andere Welt abzutauchen, wenn man es denn so nennen kann. Denn eine andere Welt ist es nicht, sondern andere Techniken, die zu anderen Bewusstseinszuständen auch führen können. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Ich würde allerdings auch nochmal aus deiner Brille gerne so ein paar Dinge über dein Hobby
ich sag's jetzt mal Hobby, das klingt schon fast despektierlich, Apnoe oder Apnoe, ich weiß gar nicht, spricht man es OE oder Ö aus? Das kannst du mir gleich nochmal sagen.
Ja, kannst du so machen, wie du willst. Kannst auch Freediving sagen. Ich glaube, das ist eher so im internationalen Bereich angesiedelt, Freediving.
Also Freediving. Erzähl doch gerne mal, wie wird man oder wie kommt man überhaupt auf diese, ja, schon fast etwas abstruse,
absolut
absurde, schon fast morbide Situation zu sagen, ich gehe unter Wasser und ich setze mich da einer Situation aus, in der ich nicht mehr atmen kann. Das ist ja etwas, was man als Normalverbraucher partoutlichst versucht zu vermeiden, nicht zu atmen oder anders zu sagen, ich möchte ja atmen. Wie kam es da seinerzeit zu?
Ist komplett paradox. Es macht gar keinen Sinn. Gebe ich dir absolut recht. Es ist aber so, dass es ist im Endeffekt so, ich komme ja selbst aus dem Tauchen. Ich bin ein Gerätetauchlehrer auch damals schon gewesen und bin ein bisschen durch die Welt gezogen und rumgetingelt und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das Gerätetauchen für mich zu viel Geräte hatte. Also ich habe ja selbst auch Sportökonomie studiert und habe eben diesen, sag ich mal, physiologisch anspruchsvollen Background mit Handball, Rugby und sowas. Ich brauche einfach meinen Körper, ich muss den spüren. Und für mich war das einfach, für mich hat es nicht gepasst, in eine Welt abzutauchen, die so natürlich war, die mich so runtergefahren hat, auch durch die Atmung tatsächlich. Aber wo ich immer gebunden war an Geräte. So, jetzt muss man dazu sagen, ich komme aus so einer Ingenieursfamilie, die stehen auf so Zeug, ja, und da gibt's ja immer die Freaks, die irgendwie ihre ganzen Gerätschaften so gerne haben. Und ich bin genau das Gegenteil. Ja, also zieh mir eine Buchse an, Maske und ich will ins Wasser und that's it. Und dann am liebsten eine Stunde lang die Luft anhalten. Ja, oder mehr, ich wäre gerne so ein Pottwal übrigens. 2000 Meter, anderthalb Stunden, genau das hätte ich gerne. Und damals war das mir einfach irgendwie absurd, warum das damals so war. Da war ich in Thailand. Und bin dann mit einer Freundin schnorcheln gegangen auf so eine kleine Insel, außerhalb der Insel, auf der wir waren. Und da war so eine Riffkante. Also eine Riffkante ist so, dass ein Riff relativ flach ist normalerweise. Und dann kann es abfallen, da wird es relativ tief. Und es geht so relativ steil nach unten. Es war wunderschön und ich bin dann geschnorchelt und bin dann abgetaucht. Und dann ist sogar so noch so ein kleiner Riffhai entlang. Also das ist jetzt nicht so, Riffhai sind nicht wild und die war wirklich klein. Und es ist so ein kleiner Riffhai entlang und ich habe mir dann so die ganzen Korallen angeschaut und diese kleinen Fische. Und da unten ist ja absolute Ruhe. Das muss man auch sagen. Im Apnoe-Tauchen oder wenn man die Luft anhält unter Wasser, ist Ruhe. Wenn ich mit Geräte tauche, dann hört sich das so an. Ja, also da ist immer Sound. Und als ich dann abgetaucht bin, war komplette Stille. Und ich war so fasziniert von dieser Umgebung und bin weiter abgetaucht. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich falle. Also ich bin wirklich in die Tiefe gefallen und das habe ich davor noch nie erlebt, diesen, das nennt sich dann freier Fall. Und instinktiv habe ich mich umgedreht und habe Vollgas wieder gepaddelt, um nach oben zu kommen. Ich schätze, ich war damals vielleicht auf, lass mich lügen, 10, 12, 13 Meter oder sowas, nicht so tief. Und bin sofort nach oben gepaddelt und hatte wirklich eine Art Panikattacke, fast nahezu eine Panikattacke, weil ich dann auch gesehen habe, dass meine Kollegin weit weg war von da, wo ich war. Also wir waren weit vom Strand entfernt. Und dann bin ich zurückgepaddelt. Und dann war das ganz abstrus, weil es hat sich ja schrecklich angefühlt. Es war ja tatsächlich auch eine Angst, die da im Endeffekt in mir aufgekommen ist. Aber was dann total faszinierend war, war, dass ich mich selbst gefragt habe, was war das gerade für ein Gefühl? Bin zurückgepaddelt und habe mir gedacht, egal wie sie es angefühlt hat, irgendwie was geil. Irgendwas hat mich da angefixt in diesem Moment. Und das hat einfach nicht mehr aufgehört. Es war wie so ein Samen, der bei mir gesetzt wurde. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, Apnoe-Tauchen, das war damals vor über 10 Jahren, 11 Jahren waren es, glaube ich, oder 12 sogar schon, wo ich angefangen hatte, gab es so ab und an mal so ein paar Verrückte, sage ich mal gerne, die das gemacht haben. Und da bin ich eigentlich so eingestiegen damit und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Also allein, es war wirklich dieser Schlüsselmoment, der das alles umgelegt hat, diesen Schalter. Und natürlich davor auch für Gerätetaucher, es gibt so ein Gerät, das nennt sich Rebreather, Es ist ein Gerät, wo es eben nicht blubbert, wo man in so ein Gerät einatmet und aus diesem Gerät wieder ausatmet. Ja, das bringt dann mehr Sauerstoff in die Luft rein, es blubbert nicht. Und da habe ich mir gedacht, was zur Hölle, das Ding musste warten, das kostet Tausende von Euro, das kannst du nie mitnehmen. Und ich entziehe mich gerne von Dingen. Also alles, was ich nicht brauche, gebe ich ab. Und je weniger ich habe, desto mehr Zeit habe ich, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich gerne mache, im Moment zu sein, die Umgebung zu erleben, mit Menschen zusammen zu sein. Und da habe ich gemerkt, irgendwie muss das mein Weg sein. Ich glaube, ich mache mal eine Ausbildung zum Apnoe-Lehrer. Und so ging es eigentlich los.
Hm. Da vereint uns auf jeden Fall schon mal die Leidenschaft zum Minimalismus.
Ja.
Kennst du ja vielleicht von meinem Bewegungsansatz, dass ich auch immer sage, am liebsten nur mit Körper und eigentlich will ich gar nichts anderes haben.
Ja.
Ein bisschen absurd klingt's, weil du ja auf der einen Seite beschreibst, du liebst diese Ruhe in diesem Moment, die Stille auch zu genießen und auf der anderen Seite aber auch diesen Kick, diesen Flash, der irgendwo kommt, dieses High, so würde ich es vielleicht mal gerade beschreiben, dass aber auch beides irgendwie Hand in Hand gehen kann. Das ist ja auch eine interessante Kombination, also zu wissen, ich bin da unten, ich bin auch wirklich mal in dieser Ruhe, weil diese Ruhe gibt's fast nicht. Das ist super interessant, weil ich gestern, also ist kein Witz, das denke ich mir nicht aus, ich kam gestern bei mir aus der Sauna und bin einmal ums Haus gegangen und da gehe ich mal barfuß dann durch den Garten. Dann ist es dunkel, jetzt hier gerade zu der Jahreszeit, keiner ist da, ich habe ein Handtuch rum und dann höre ich nochmal ein bisschen zu und eigentlich ist immer Wind da, wo ich bin und man hört ein bisschen Autos und da war so ein ganz schöner Moment, wo nichts war. Es war kein bisschen Wind, es war kein Auto, kein Nachbarskind hat gerufen, niemand ist spazieren gegangen. Und da habe ich mir gedacht, wow, wann hat man mal wirklich diesen Moment, wo man wirklich gar nichts hört? Und ich meine auch wirklich gar nichts. Also nicht das Surren von einem Computer oder das Licht, was irgendwie surrt oder die Waschmaschine, die im Hintergrund irgendwo läuft. Und das fängt sich gerade ganz gut ein in diesem Moment. Also ich kann mich da sehr gut reinversetzen, wie schön so eine Stille auch sein kann.
Mhm. Wobei ich glaube, man auch nochmal differenzieren kann. Damals war es für mich die äußere Stille und heute ist es die innere Stille. Also du kannst ja auch sagen, beim Gerätetauchen schaust du nach außen, beim Apnoe-Tauchen schaust du in dich hinein. Und das Ziel ist es eigentlich, eine so eine Art Gleichgewicht zu schaffen, eine Verbindung zu schaffen zwischen Außen- und Innenwelt und diese äußere Ruhe im Inneren zu manifestieren. Und das ist eigentlich so das für mich größte Ziel, das ich eigentlich für mich erreichen möchte. In diesen Momenten unter Wasser komplett bei mir zu sein, in der Ruhe, ganz im Moment und an nichts anderes zu denken, außer diesen Moment genießen zu können. Und das mag sich wieder paradox anhören, weil ich bin hier unter Wasser und tauche tief und halte die Luft an. Aber genau das gibt mir diese Möglichkeit, zu diesem inneren Art Stillstand zu kommen.
Du sagst ja auch immer, dass das Thema Angst da eine große Rolle spielt. Also diese Angst davor zu ersticken, dass Tauchen ganz viel oder Luft anhalten, also auch wenn ich jetzt gar nicht ins Wasser gehe,
ja,
mit Emotionen, mit Angst zu tun hat. Kannst du darauf mal eingehen?
Ja, also wenn ich jetzt das Thema Atmung einfach mit reinbringe, ist es so, dass es die Möglichkeit gibt, in unser Unterbewusstsein abzutauchen. Ich vergleiche das gerne mit so einer Eisbergtheorie. An der Oberfläche ist der Eisberg und wir denken, er ist riesengroß, aber er ist eben nur ein kleiner Teil vom ganzen Eisberg, weil der größte Teil unterhalb der Wasseroberfläche ist. Und so kannst du es dir eigentlich auch visuell vorstellen, dass wir wie diesen Eisberg sehen und uns denken, wow, wir wissen viel und wir haben große Themen in uns und es ist alles so dieses Bewusstsein, das, was bei uns im Kopf passiert. Und dann können wir aber durch entweder eine hohe Aktivierung oder auch durch eine sehr starke Deaktivierung bis hin zu langen Luftanhaltephasen in dieses Unterbewusstsein abtauchen. Also wenn du jetzt den Eisberg hast, stell dir vor, du tauchst an diesem Eisberg ab und auf einmal tauchst du ins Unterbewusstsein ab. Und das ist im Endeffekt eine Möglichkeit, an diese inneren Ressourcen zu kommen, ans Unterbewusstsein, da ist ja nicht nur was Negatives drin, da gibt es ja auch ganz viele tolle positive Dinge und im Endeffekt einen Zugriff darauf zu bekommen. Jetzt ist es aber so, dass wir diesen Begriff Angst für uns oftmals wählen mit etwas, was sich außerhalb unserer Komfortzone befindet. Ähnlich die Situation, die ich hatte damals in Thailand beim Abtauchen, wo ich dann eben dieses Angstempfinden hatte und schnell zur Oberfläche zurück musste, verkrampft habe, der ganz einfache physiologische Reaktion gefolgt ist. Und da kann ich natürlich mit mir haushalten, indem ich mich in dieses Unterbewusstsein begebe beziehungsweise einen Zugriff dafür für mich erschaffe und dann schaue, wie ich mit diesen Themen arbeiten kann, aus meinem Unterbewusstsein, die ich eben oftmals nicht wirklich sehe. Und dann kommt eben dieses Thema mit, naja, du weißt ja, wie es ist, wir kehren manchmal gerne Themen einfach unter das Bett, unter den Teppich, auf die wir jetzt gerade keinen Bock haben, aber deswegen sind sie ja trotzdem präsent. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Bei dir ist es wahrscheinlich auch die körperliche Komponente, die bis ins Pathologische gehen kann, wo wir dann merken, naja, aber eigentlich sind es eigentlich mentale Themen, die sich bei uns körperlich manifestieren. Und für mich ist es im Endeffekt die Möglichkeit, über die Atmung damit aktiv zu arbeiten und erstmal, dass diese Themen nur zu sehen und für uns an die Oberfläche zurückzuholen. Ja, und dann können wir nämlich anfangen, damit zu arbeiten.
Mhm. Was würde denn passieren, wenn du mit Angst ins Apnoe-Tauchen gehst?
Großartig. Also
wenn du wirklich
Ja. Ich liebe es. Ich freue mich auf jeden Teilnehmenden, die ich habe. Ich habe jetzt einen im nächsten, ich habe ein Freediving Camp im Mittelmeer, da kommt einer mit von meinen Lehrern, der in der Ausbildung ist, und der hat schon gesagt, Timo, das wird schwierig und ich habe das und das, und ich strahle bloß, weil ich mir denke, geil. Weil das ist eben das Thema, wenn Leute Ängste hören oder von Blockaden sprechen, dann ist es für sie oftmals so wie so eine Flamme, von wegen, ich möchte es nicht anfassen. Das ist zu heftig, ist zu hart, da muss ich aufpassen. Aber das ist genau, das ist eine riesige Chance, etwas für uns zu sehen, etwas aufzulösen, uns mehr mit uns selbst zu verbinden. Und es ist großartig, weil wir eben in diese Lernzone mit eintreten. Und ob das jetzt ein krampfhaftes Gefühl ist oder einfach eine gewisse Furcht vor etwas oder auch der Respekt, wir können es ja auch anders benennen, dann ist es total schön, die Menschen dabei zu unterstützen für mich, in diesem Prozess voranzukommen, sich ranzutasten, und dann oftmals ist es ein Knoten, der platzt. Also im letzten Camp hatten wir einen dabei, der hatte Schwierigkeiten, so bis zu 30 Sekunden Luft anzuhalten. Und sie musste theoretisch für den Kurs, den wir gemacht haben, da haben wir ganz, ganz viel Zeit für, musste sie halt über 2 Minuten die Luft anhalten. Und du kannst dir vorstellen, 30 Sekunden bis 2 Minuten, das ist vierfacher, das ist schon ziemlich tough, gell? Und auf einmal ist der Knoten geplatzt und sie hat 2:15, glaube ich, gemacht. Und sie sind Tränen ausgebrochen. Wir haben sie applaudiert. Wir haben sie abgeholt. Das ist auch, da passiert ganz, 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 ganz viel, weil rein körperlich ist es möglich. Und dann arbeiten wir eher mit mentalen Grenzen als mit wirklich physiologischen, körperlichen Grenzen. Aber die Auswirkungen von einem Sehen und Meistern dieser mentalen Grenzen haben direkte Auswirkungen auf unsere Physiologie, unser körperliches Gefühl und auch die Möglichkeit, an unser körperliches Potenzial ranzukommen. Also es ist wirklich total, ich liebe es.
Wie lange hältst du die Luft an?
So lange wie du. Rein physiologisch.
Ich glaube, wenn wir das Probe aufs Exempel machen,
Gar nicht. Rein physiologisch gesehen, mit ein bisschen Training schaffen wir alle im Schnitt über 3 Minuten. Gibt's auch so nette Studien dazu, habe ich jetzt auch in meinem Buch gebracht, wo es wirklich darum geht, dass die Leute vom Lernen, dass sie eigentlich vom Körper her das Potenzial haben, das zu schaffen, aber sich oftmals vom Kopf blockieren. Kopf blockieren bedeutet auch Angstzustände oder sagen, ich kann das nicht, negative Kommunikation, die wiederum den Körper in einen angespannten Modus bringt und somit schneller Sauerstoff verbraucht. Und also das ist ein Teufelskreis, den ich habe. Aber rein physiologisch gesehen können wir exakt das Gleiche. Und was ich jetzt kann, das kann ich dir selbst in Zahlen nicht sagen, weil es auch immer tagesabhängig ist. Es ist komplett, also ich habe schon ewig nicht mehr einfach nur die Luft angehalten, weil ich muss auch ehrlich sagen, das langweilt mich. Ich tauche lieber ab und hänge da irgendwo am Seil und gucke mir ein paar Fischchen an oder mach was Aktives. Oder wir waren vor ein paar Jahren mit Walhaien tauchen, einfach spontan, irgendwo sind die aufgetaucht. Also das sind Sachen, die bleiben halt hängen. Aber eine Zahl ist für mich, Zahlen spiegeln für mich nicht das gefühlte Erlebnis wider. Und deswegen versuche ich mich auch von dieser Vergleichbarkeit mit Zahlen auch im äußeren Kontext zu entkoppeln.
Es ist aber so, zumindest für die Zuhörer, dass die mal einen Eindruck haben, dass du jetzt nicht sagst, ich tauche unter und ich muss nach einer Minute wieder oben sein und hatte jetzt hier ein super schnelles Erlebnis, sondern da reden wir schon von
einer Zeit. Nee, wir reden schon, sagen wir, von 4 Minuten plus. Ja, okay. Das ist schon machbar.
Wahnsinn, ja, das ist schon schön. Interessant, und ich kann das, also ich bin natürlich nicht auf dem Level, wie du bist, aber ich kann das bestätigen mit einer Technik, die ich mal auch, glaube ich, bei dir sogar gelernt habe, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Spaziergänge, bei denen man die Luft anhält, also einatmet, dann voll ausatmet und mal guckt, wie viele Schritte man machen kann, während ich die Luft anhalte. Ja,
genau, wir nennen es Apnea-Walking.
Apnea-Walking, habe ich auch noch eine schöne Begrifflichkeit dazu, weil ich das schon häufig weitergegeben habe.
Aus dem Apnoe-Tauchen halt, ja.
Ich finde das sehr interessant, weil ich bei mir bemerkt habe, da muss irgendwas gewesen sein, dass da eine unglaubliche Angst bei mir gewesen sein muss und ich da am Anfang Schwierigkeiten hatte, mehr als 8, 9, vielleicht 10, 12 Schritte zu machen. Mhm. Und ich dann irgendwann gemerkt habe über diesen Punkt, wo es dann unglaublich unangenehm wird, wo sich so mein Kehlkopf zuschnürt und ich denke, boah, jetzt, ich ersticke fast, die mentale Komponente da gerne eingreift und dann ich mir dann sage, ey, weißt du was, du erstickst natürlich nicht. Du erstickst natürlich hier nicht. Du kannst ja einfach dann wieder Luft holen. Ne? Was soll denn passieren? Im schlimmsten Fall holst du halt wieder Luft. Und das einfach begriffen zu haben, hat bei mir in recht kurzer Zeit dazu geführt, dass ich recht easy von diesen 8 Schritten auf 45 gekommen bin. Hm. Ja, Das fand ich dann beeindruckend. Ich merke aber auch, dass das bei mir eine Art Gradmesser ist. Also auch eine Art Gradmesser, wie gestresst bin ich gerade, wie bin ich gerade bei mir, bin ich bei mir im Kopf oder schaffe ich es da auch einfach mal loszulassen, abzuschalten.
Ja, und es ist mega gut, was du gerade sagst. Du hast es nämlich richtig schön aufklamüsert, weil das merkt man, du arbeitest in dem Bereich, du spürst deinen Körper, weil du gerade einen wunderschönen Satz gesagt hast. Ich versuche den nochmal zusammenzufassen. Du läufst diese Schritte und merkst dann, dir schnürt die Kehle zu und dann denke ich, dass, das heißt, du kommst von der körperlichen Empfindung, darum geht es nämlich, in eine mentale Bewertung oder auch eine emotionale Bewertung, die in deinem Gehirn wie einprogrammiert ist. Und du greifst darauf zurück, aber das Schöne ist nicht, wie du dann damit arbeitest. Und das ist das Werkzeug, was du dir schon selbst ja einfach erlernt hast, um damit umzugehen. Und zwar sprichst du mit dir selbst positiv und allein durch das, was du dann gesagt hast, fängt dein Körper an, sich zum Beispiel zu entspannen. Und dadurch, dass du ja weißt, dass dein Körper das kann, kannst du anders damit umgehen und auch lernen, diese tatsächliche mentale Grenze, weil es ist keine physiologische, umzuprogrammieren und damit aktiv zu arbeiten. Und das ist Hammer. Das ist großartig.
Ja, das Lob vom Meister, das nehme ich gerne an. lass uns mal auf vielleicht die Nutzenebene auch kommen, wenn wir so ein bisschen mehr sachorientiert uns das ganze Thema angucken. Mhm. Weil wir sind jetzt schon, glaube ich, tief in dieser Metaebene drin, was ich auch unglaublich faszinierend finde. Aber es gibt ja auch Leute, die zuhören und sagen, okay, aber was bringt mir das jetzt? Was bringt mir eine erhöhte Fähigkeit, die Luft anzuhalten? Oder nehmen wir gleich mal den Fachtermini, eine erhöhte CO2-Toleranz?
Ja. Ich finde es total geil, dass du mich das fragst, weil meine Lektorin beim Buch hat genau das Gleiche gesagt. Was bringt uns das? Das muss der Leser rausfinden. Und ich denke mir so, das ist doch offensichtlich. Nee, ist es nicht. Also von daher danke, dass du dass du uns da wieder zurückholst. Es geht darum, dass wir kurz zur Erklärung, halte ich die Luft an, bedeutet das, dass mein Körper den Sauerstoff aus der Luft, die ich eingeatmet habe, verbrauche und dabei entsteht Kohlenstoffdioxid und dieses wandert im Blut durch verschiedene Lösungen, ob das jetzt Bicarbonat ist, CO2 oder im Blutplasma, im Endeffekt wieder zurück zur Lunge und in unserer Lunge bleibt es dann drin, das CO2-Level erhöht sich im Blut und unser Körper kriegt körperliche Reaktionen. Jetzt ist zum Beispiel das Zusammenschnüren am Hals, was du gesagt hast, wäre zum Beispiel so eine rein physiologische Reaktion des Körpers. Was bringt es, dass mein Körper zum Beispiel später reagiert? Das ist nämlich im Endeffekt der Effekt, den wir eigentlich haben wollen. Der Effekt kommt trotzdem. Ja, ob der jetzt bei dir nach, weiß ich nicht, 45 Schritten kommt oder wenn du die Luft anhältst nach 60 Sekunden oder nach 7 Minuten oder 8 Minuten. Er wird immer kommen, okay? Fast immer. Und der positive Effekt ist, je höher dieses CO2-Level ist, je länger wir dieses hohe CO2-Level im Körper behalten und es sich langsam aufbaut, desto besser kann jede Zelle Sauerstoff aufnehmen. Gerade auch die Muskelgruppen bei dir beim Apnea Walking, die du dabei zum Beispiel benutzt, ja, ob das jetzt Quadriceps femoris ist oder ischiochorale Muskulatur, Gluteus maximus, also alles, was muskulär im Endeffekt da ist, was du gerade für dich benutzt, gerade große Muskelgruppen, die das benötigen, die produzieren lokal gesehen ein hohes CO2-Level und dementsprechend nimmt auch die Muskulatur und die Zellen in diesem Bereich Sauerstoff sehr, sehr gut auf. Was da schon erklärt wurde, ist unter anderem der Bohr-Effekt oder der Haldane-Effekt. Die erklären es immer ganz, ganz gut nochmal auf rein physiologischer Ebene. Und ja, was bringt es mir, dass mein Körper Sauerstoff besser aufnehmen kann? Heißt natürlich auf der einen Seite eine Öffnung der Peripherie, also eine periphere Vasodilation. Das bedeutet eine Öffnung der Gefäße in Hand, Füßen, im restlichen Körper, eine bessere Durchblutung auch meines Gehirns, des präfrontalen Kortex. Das heißt, das, was du mich beschreibst, ist, ich halte die Luft an, ich laufe und dabei passieren ganz viele Sachen in meinem Kopf. Das ist natürlich klar, weil mein Gehirn sehr gut mit Sauerstoff versorgt wird. Ja, die Gefäße gehen auf, es wird tatsächlich auch warm. Vielleicht spürst du das, dass auch die Hände und Füße warm werden. Das sind so diese physiologischen Reaktionen, die passieren. Jetzt kannst du dir dabei vorstellen, dass es ja trotzdem auch sehr aktivierend ist und schwierig ist, in dieser Grenzsituation zu arbeiten. Was aber rein physiologisch spannend ist, ist, dass deine Herzfrequenz trotzdem runtergeht. Das heißt, du bist in dem Moment, in dem du die Luft anhältst und meinst, oh Gott, das ist ja brutal, aber im Verhältnis zu dem Moment, wo du erst angefangen hast zu laufen oder die Luft anhältst, bis zu dem Punkt, wo du sagst, jetzt ist die Grenze erreicht, ist deine Herzfrequenz gesunken. Das bedeutet, dein Körper braucht weniger Energie eigentlich, um diesen Energiehaushalt zu gewährleisten, weil die Sauerstoffeffizienz viel, viel, viel besser ist in diesem Moment.
Und das Schöne ist ja, dass diese Effekte auch langhaltend und nachhaltiger noch reproduzierter sind oder korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, weil sich ja auch so Werte wie, wenn ich regelmäßig mit dieser Artentechnik oder mit verschiedenen Artentechniken arbeite, auch meine Artenfrequenz beispielsweise reduzieren kann.
Deutlich.
Also wenn wir das jetzt mal runterbrechen, wir einfach auf einer viel höheren Effizienz unterwegs sind.
Ja, und es hat extrem große Auswirkungen. Also einmal natürlich, das bedeutet im sportlichen Bereich, ich kann natürlich eine bessere Leistung oder meine Leistung länger aufrechterhalten. Das heißt, eine spätere Ermüdung, die ich habe, auch eine gefühlte Ermüdung, die sehr viel später kommt. Zum Beispiel eine Kombination in hochintensiven Workouts durch eine reine Nasenatmung reduziert automatisch unsere Abgabe von CO2 und somit trainiere ich in einem normalen Modus automatisch schon diese CO2-Toleranz. Dann haben wir auch noch mal ganz viele andere positive Effekte zum Thema HRV beispielsweise. Das heißt, unsere Herzratenvariabilität steigt relativ schnell an durch ein spezifisches Training, durch eine Reduktion meiner Atemfrequenz. Ja, das geht in Richtung resonantes Atmen, kohärentes Atmen mit ungefähr 5 bis 6 Atemzügen pro Minute. Und da würde ich gleich noch mal, guckt mal bitte beim Dominik noch mal auf Insta rein, der hat mich ziemlich geil Reels gemacht zum Thema Bereichsatmung. Der hat 5 Bereiche noch mal bespielt, guckt euch mal diese Bereiche an. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das gleich highlighte. Klar. Weil hast du richtig, richtig, ich habe dich voll gefeiert. Das hast du mega gemacht. Und zwar geht es nämlich darum, dass wir mit diesen Bereichen arbeiten. Das bedeutet, einen guten Zugriff auf funktionelle Ebene zu haben mit unserer Atmung. Und dann fällt es uns auch deutlich leichter, unsere Atemfrequenz auch langfristig zu reduzieren. Und ich habe Leute dabei, die gehen bei mir in die Atem-Sessions und nach 2 Wochen bei der einen, glaube ich, die hat, glaube ich, 2, 3 oder 4 Sessions gemacht, hat sie gesagt, Timo, es ist so krass, wie sich ihre HRV innerhalb dieser 2 Wochen nur verändert hat. Natürlich gehört zu der Veränderung der HRV, gehört natürlich, oder Verbesserung natürlich auch gesunde Ernährung, generelle Bewegung und anderes Training noch. Aber unsere Atmung, und das ist auch wissenschaftlich durch ganz, ganz viele Studien bewiesen, der Begriff nennt sich Slow-Paced Breathing, also eine Atemfrequenzreduktion über einen gewissen Zeitraum, hat einen direkten Einfluss auf unsere HRV und hat gleichzeitig auch im psychophysiologischen Bereich viele Auswirkungen auf unsere Emotionen und auf unsere Resilienz, die wir aufweisen können. Ja, also, und das ist einfach, also Hammer, oder? Also ich meine, die Reduktion unserer Atemfrequenz in einem guten Bereich, guckt euch dann nochmal die Videos vom Dominik nochmal an, in Bereichsatmung, also wirklich die Bespielung des kompletten, im Idealfall Lungenvolumens und unserer vitalen Kapazität, kann uns dabei unterstützen, die Atemfrequenz zu verringern und damit automatisch schon sehr viele positive Auswirkungen haben auf unser Nervensystem, auf unsere Regenerationsfähigkeit, auf unsere Verdauung und auf unsere psychophysiologische Resilienz, auch rein körperlich gesehen, als auch mental. Resilienz, Stressresilienz und Co. Finde ich total geil.
Ich denke mir immer, wie geil ist das denn? Weil wir müssen ja ohnehin atmen.
Ja, also es ist die ganze Zeit da.
Es ist ja eine Sache, die unumstritten ist und alle suchen immer nach einfachen Tools, die wenig Zeit kosten. Warum nicht in der Atmung ansetzen? Das ist ja schon keine so ganz schlechte Idee.
Ja.
Jetzt gibt es ja einen ziemlich starken Verfechter, der mit Atmung sehr groß geworden ist in Kombination mit Eisbaden und natürlich auch Mindset-Themen, der Wim Hof. Ja. Geiler Typ, so, keine Frage. In letzter Zeit ist er aber auch immer mehr in Verruf geraten. Wie es dann manchmal so ist, wenn Leute sehr hoch gelobt werden, dann kriegen sie auch manchmal mit dem Prügel danach ganz ordentlich auf den Kopf. Ja, es ist aus vielen Kombinationen. Der arbeitet ja gerne mit einer Wim Hof-Technik und letzten Endes ist es ja auch eine Art Hyperventilationsatmung, so würde ich es jetzt mal betiteln. Du hast andere Atemtechniken, die du bevorzugst. Hyperventilationsatmung machst du ja, glaube ich, im Bereich aus dem Yoga, sowas Kapalabhati, wenn ich mich da recht entsinne.
Unter anderem.
Bist du ein Freund dieser Atemtechniken von Wim Hof oder eher nicht so?
Ich würde es erstmal kurz entkoppeln, weil ganz viele verbinden immer die Atmung mit dem Eisbaden. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Die Atmung, dieses hochaktivierende Atmen ist kontraproduktiv für, rein physiologisch gesehen, kontraproduktiv für ins kalte Wasser gehen. Also ihr solltet, bei uns in der Gegend sind die leider nämlich auch wieder 2 Stück gestorben beim Eisbaden, weil sie sich nicht auskennen. Das kann eben auch passieren. Also nicht nur, weil es ein Trend ist auf Social Media und online und ach, das kann ja jeder machen. Nee, könnt ihr nicht, weil es nämlich auch extrem gefährlich sein kann. Also entkoppelt bitte die Atmung vom Eisbaden selbst oder Eisschwimmen. ja, oder ein Eispot steigen oder was auch immer ihr es nennen wollt. Was ihr braucht, ist eine exakt entgegengerichtete Atmung, also eine Vertiefung und eine Verlangsamung der Atmung. Weil wenn wir ins Eiswasser gehen, ist es so, dass unser sympathisches Nervensystem sehr stark aktiviert wird und wir dadurch in eine Art Mund-Hechel-schnelle Atmung kommen und flache Atmung, weil es eine Extremsituation ist, ein Schockmoment. Und wir wollen eigentlich in eine verlangsamte, tiefe Atmung. Guckt euch nochmal die Bereichsatmung beim Dominik an. In diese vertiefte, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, Dominik. Dieses Funktionelle ist der Hammer. Das ist wirklich super wichtig, dass das erst beherrscht wird. Das ist die Grundlage, um alles andere aufzubauen. Da eine verlangsamte, tiefe Nasenatmung zu kommen. Und was nicht zu unterschätzen ist, ist der mentale Aspekt des Eisbadens oder des Eisschwimmens auch, der für mich viel, viel größer ist. Deswegen, Wim Hof ist super, ich finde es geil, dass er ganz viele Inputs bringt und dass er die Atmung auch mal nach oben gebracht hat, dass man damit arbeiten kann. Aber bitte entkoppelt diese zwei Bereiche, die Wim Hof Methode, er hat ja auch keine eigene Technik, sondern er benutzt TUMO, eine Abspaltung davon, eine Verwestlichung von diesen Themen, die wir haben und integriert sie als, ich würde mal sagen, mentale Vorbereitung, weil wir durch diese hochfrequente, schnelle Atmung, nämlich unseren präfrontalen Kortex ausschalten, also alles, was mit logischem Denken zu tun hat, schalten wir aus. Und das ist dann eben dieses Gefühl von, ich bin einfach bloß noch und spüre extrem meinen Körper. Und das kann natürlich einen Effekt darauf haben, dass es für mich einfacher ist, in den Modus reinzukommen und zu sagen, ich gehe jetzt ins Eiswasser rein. Aber es ist ganz wichtig, nicht zu atmen wieder direkt davor, weil es ist nämlich so, dass unsere Gefäße zugehen und das ist kontraproduktiv. Wir wollen genau das Gegenteil haben. Und bitte auch nicht im Wasser so atmen. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, um das nochmal zu sagen.
Das ist ein schöner Hinweis, weil ich selbst bin ja Eisbader gerne. Kein Hardliner, aber ich mache es doch schon auch im Winter und auch
mal ins Gefühl. Du hast doch so einen eigenen Bottich, gell?
Ich habe eine eigene Eistonne, ja. Also, hatte erst geil. Eine, die war vom Baumarkt, so ein 250 Liter Fass und irgendwann hatte meine Frau Erbarmen und hat mir dann zum Geburtstag eine aus Holz geschenkt, also okay. Eine schöne, massive. Mhm. Das macht auch unglaublich viel Spaß. Ich habe es jetzt den Winter wenig benutzt, weil viele Erkältungen dabei waren, da macht es einfach auch keinen Sinn. Mhm. Aber da vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, by the way, da hilft natürlich die Atmung schon, genauso wie du es gerade gesagt hast, Timo, aber nicht in eine Hyperventilationsatmung zu gehen, also eigentlich dem zu folgen, was das Eis ja möchte, dich aktivieren und dich dann in so einen Stressmodus zu versetzen, sondern ich mache das genau umgekehrt. Ich sage, ich weiß, ich würde jetzt am liebsten so diesen typischen Effekt machen, wenn jemand kalt duscht, da muss ich immer so ein bisschen lachen, ne? wenn Leute dann bei 16 Grad duschen, so als Eisbader, der grinst da so ein bisschen, ne? Dass du dann denkst, ist das jetzt kalt? Ja. Und ich versuche das mental so umzudrehen, dass ich wirklich sage, ich gehe in die Kälte, und ich atme aber bewusst und langsam durch die Nase. Ich gucke, wo ich hinatme und ich konzentriere mich mal auf die Atmung und sage. Ist es dann weniger kalt? Die Kälte an sich natürlich nicht, aber die gefühlte Empfindung, dieser Schockmoment, der ist nicht mehr so schlimm, ja, weil ich meinem Nervensystem suggeriere, hey, zumindest ist es meine Art der Interpretation. Ich bin jetzt hier im Parasympathikus. Ich habe alles unter Kontrolle. Es ist alles gut. Es ist nur kalt. Du erfrierst hier nicht. Du kannst ja wieder rausgehen. Ja, und das halte ich, glaube ich, für eine sinnvollere Idee, als ich vorher da halt in halben Ekstase zu atmen.
Aber es ist halt visuell nicht so cool rüberzubringen, als wenn ich da rumhops und die Luft links und rechts wegschieb und in diese hochaktivierende Atmung reinkomme. Es ist natürlich visuell nicht so gut zu verkaufen, muss man auch
dazu sagen. Das ist auf Social Media schwierig und der Wim Hof ist bestimmt auch ein mega cooler Typ, der ist ja absolut. Schon per se positiv verrückt, so dass das verkauft sich ja insgesamt dann auch ganz gut. Aber davor sei tatsächlich gewarnt, weil du hast gerade angesprochen, es gibt immer wieder Leute, die versterben, weil sie jetzt auch diesem Trend folgen. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass das total unfitte Leute waren und da sollte man ein bisschen mit aufpassen.
Ja. Und auch, man muss auch dazu sagen, dass diese hochfrequenten Atemübungen nichts auf Dauer sind. Da gibt es auch schöne Studien, auch von einem Kollegen von mir, der promoviert in dem Bereich, auch zum Thema HRV mit Biofeedback und Co. Und da haben wir auch ganz viel darüber diskutiert. Und es ist einfach so, es ist ganz klar, auch wissenschaftlich nachweisbar, dass ein zu langer, hochintensiver Zustand, zum Beispiel, ja, ich mache jeden Morgen die Atmung und aktiviere mich extrem hoch, das ist rein physiologisch gesehen nicht von Vorteil. Also grundlegend, es kann natürlich sein, dass viele Leute das auf eine gewisse Weise brauchen. Soll auch gerne jeder ausprobieren. Ich habe das auch gemacht über 6 Wochen und habe dann gemerkt, das ist nichts für mein Nervensystem. Und das ist langfristig gesehen, zieht es mir mehr Energie, als ich dafür zurückbekomme.
Das ist ja wieder diese Frage der Balance, ne? Also muss ich mich zwangsweise immer auf ein Maximum pushen? Und das kannst du ja eigentlich auf alles runterbrechen, ne? Das ist ja beim Sport genauso. Ich kann ja auch sagen, natürlich macht es Sinn, ein hochintensives Intervalltraining zu fahren, aber muss ich das jeden Morgen machen? Oder natürlich macht Sinn, mein Krafttraining mal extrem intensiv zu machen, so dass ich mich fast übergebe nach dem Kreuzheben. Natürlich ist das gut für einen Adaptionseffekt, aber die Frage ist hier immer die sinnhafte Verhältnismäßigkeit und das kannst du aufs Atmen aller Wahrscheinlichkeit nach genauso beziehen wie auf alles andere im Leben.
Ne? Deswegen zum Beispiel bei mir in der Ausbildung ist es ja auch so, dass ich gucke, dass wir nicht irgendwas machen, damit wir es gemacht haben, sondern es geht immer darum, welchen Effekt möchte ich erreichen. Hm. Und wenn ich zum Beispiel den Effekt habe, und das sehen wir ja momentan auch ziemlich viel, wenn wir zum Thema Breathwork irgendwas angucken, es muss immer alles Trauma, starke Emotion und dann kommt noch irgendjemand, der dich dann befummelt, befingert und sonst was macht und ja, auch Räucherstäbchen. Also es geht sehr stark in diese spirituell esoterische Ecke leider. Oder was heißt leider? Das ist völlig okay. Ja, nimmt mich da bitte nicht falsch. Ich sehe es halt anders. Ich sehe halt andere Effekte, die da möglich sind. Und das ist eben nur eine Richtung, die möglich ist einzuschlagen, auch wenn viel davon inszeniert ist, muss man auch dazu sagen. Und für viele Leute ist es sehr wichtig und sehr gut, das zu machen, weil sie ihren Körper nicht spüren. Die sind so beballert vom Außen, die sind so von, gucken nur ins Handy und haben so viele Reize, die auf sie einfließen, mit denen sie oftmals mental gar nicht mehr klarkommen. Das ist auch total geil, sich mal in Anführungszeichen über die Atmung wegzuballern, das Gehirn auszuschalten, was dabei genau auch passiert. Unser präfrontaler Kortex wird unterversorgt. Das heißt, ich baller mich einfach weg, schieß mich raus aus der Welt, spüre nur noch meinen Körper und da geht's einfach ab und ich kann mal schreien, ich kann mal heulen, ich kann mal abzappeln. Voll geil, macht das super. Aber tagtäglich ist das halt jetzt auch nicht so zielführend. Ja, das ist für ein gewisses Level. Wir haben es ja auch schon zusammen gemacht, Dominik. Das ist gut und auch auf einen guten Zugriff zu bekommen auf die eigene Emotion. Aber das kannst du nicht jeden Tag machen. Das ist nicht zielführend.
Nee, ich glaube, das laugt auch aus und du gibst mir damit eigentlich auch die perfekte Überleitung, weil ich gerne nochmal über dieses holotrope Atmen sprechen wollen würde. Da bin ich mal drauf gekommen, ich glaube, wenn ich das richtig rekapituliere, war das, nachdem ich bei dir im Podcast war und ich wollte so ein paar Dinge nochmal über die Atmung wissen und du meinst, ey Dominik, komm einfach heute Abend vorbei. So, ne? Wir machen das online, ist eine ganz geile Session so, die ist intensiv, die ist heftig, das ist nicht zum Entspannen, aber die ist emotional, die kann richtig gut wirken. Und da habe ich gesagt, ja klar, das gucke ich mir mal an und wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse, wusste es dann aber natürlich, weil du es erklärt hast, also wusste dann während der Session doch, worauf ich mich einlasse und das war eine ganz interessante Erfahrung. Kannst du mal grob erklären, was dieses holotrope Atmen ist und was da passiert, weil bei mir, und da kann ich schon mal einen Effekt vorausnehmen, hat das dazu geführt, dass ich total loslassen konnte und ich echt geweint habe. Ich habe da meine Tochter dann auf einmal gesehen und ich habe richtig, richtig geweint. Also es war echt krass, aber kein negatives Weinen, sondern so ein richtig befreiendes Rauslassen der Emotionen. Das muss, glaube ich, nicht immer der Fall sein. Also ich glaube, mit dieser Intention muss man da nicht reingehen. Aber vielleicht auch, weil ich ohne Intention reingegangen bin und es einfach mal gesagt habe, hey, ich erspüre mal, ich gucke mal, was passiert, war es dann so intensiv.
Ja, und ich würde es von hinten aufrollen. Genau das, was du gesagt hast. Gehe ich intentionslos in eine solche Atemsession hinein, habe ich für mich die Möglichkeit, Tore und Türen zu öffnen, zu dem Emotionen, die ich habe, an die Oberfläche holen, sie treiben, fließen zu lassen, dass sie sich auch auflösen, weil ich im Endeffekt aus dem Kopf rausgehe und sage, let's go, lass mal gucken, was da geht. Ich meine, du bist ja auch sportlich, du bist fit, du bist offen, du arbeitest auch viel mit dir, du siehst es wahrscheinlich auch sportlich, komm, was wolle, dann soll es halt da sein. Und das ist sehr, sehr schön. Jetzt würde ich kurz nochmal die Begrifflichkeiten einfach erklären, weil der Begriff holotropes Atmen wird sehr, sehr oft benutzt, ist aber, wie soll ich sagen, das holotrope Atmen an sich ist sehr komplex, auch in der Ausführung. Also wir haben, bei mir nennen sich die Sessions Electric Motion, aus dem Grund, weil es an sich, es ähnelt dem holotropen Atmen, ist aber kein direktes holotropes Atmen. Weil das würde ich zum Beispiel auch nicht online machen, sondern das würde ich nur live vor Ort machen. Das benötigt auch eine therapeutische Begleitung. Bei mir ist es so, die Session, die wir gemacht haben, war zwar intentionslos als Teilnehmer, ist aber auch für mich die schwierigste Session im Anleiten, muss ich gestehen. Als Teilnehmer darf man das nicht merken und sich denken, oh ja, ist ja super easy, der macht da ein bisschen Musik und dann redet er mir ein bisschen ins Ohr rein und alles ist cool. Ja, und genauso soll es auch sein, loslassen können. Und da geht es bei mir eher darum, dass ich zwar trotzdem ein Thema habe, aber ich leite aktiv hindurch in hohen Aktivierungsphasen und leite auch komplett raus durch starke Aktivierungen. Und das ist der große Unterschied zum holotropen Atmen. Holotropes Atmen ist, ich gehe in einen Raum, er startet Musik, der Leiter sagt meist eigentlich nur eine Sache zur Atmung und zwar versucht jetzt mal schneller und tiefer zu atmen und dann legt er Musik auf und da wird nicht mehr gesprochen. Und dann geht die Session mal zwischen, weiß ich nicht, 2 bis 4 Stunden oder sowas. Ja? Und im Online-Kontext, ich sage das bloß deshalb, weil es einfach auch so einen gewissen Gesundheitsaspekt noch mit drin hat. Im Online-Kontext ist es so, dass auch bei mir in der Anführung so ist, dass wir eine spezifische Atmung haben, mit der wir einsteigen. Und dass wir dann, dass ich euch über meine Stimme durch einen gewissen Ablauf guide. Also ich bin im Endeffekt mit meiner Stimme dafür da, dass ich jemand festhalten kann, wenn das Gefühl hat, es wird gerade zu viel, zu heftig, oder dass sie im Endeffekt mir auch nicht entgleiten in Themen hinein, die vielleicht für eine Session, wie wir gemacht haben, für eine Stunde zu tief gehen oder dass sie irgendwo hängen bleiben. Also war das okay, dass ich das nochmal kurz ausgeführt habe, weil
total,
ja, weil es ist bei mir in der Ausbildung ja auch oft so, dass wir von den Begrifflichkeiten einfach auch für die Hörer versuchen, das mal so ein bisschen klar zu machen. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, Dominik. Was
Also du hast eigentlich schon hast hinten aufgezäumt.
Okay.
Und ich wollte eigentlich nochmal so wissen, also von der Herangehensweise. Es war ja, wir haben uns auf den Boden gelegt.
Genau.
Es gab Musik, das hast du ja gerade schon gesagt, die schon interessant war einfach. Es war deine Stimme und du hast das so ein bisschen angeleitet, auch das Atemtempo, ohne das direkt vorzugeben. Wir haben nur 45 Minuten geatmet und irgendwann kam dann so dieses intensive Atmen, also eine richtig anstrengende Atmung. Ja. Nicht so, naja, atme mal ein bisschen und jetzt machst du es dir entspannt, sondern es war so richtig, okay, so eine Art, ja, genau. Sagen wir so in diesem Turnus. Mhm. Und das ist jetzt auf kurze Sicht relativ easy und irgendwann habe ich gemerkt, wow, das ist anstrengend, das ist körperlich anstrengend. Und irgendwann bin ich so in diesen Takt gekommen, in diesen Fluss und merke so, wow, krass, ja, okay, perfekt. Jetzt bin ich hier im Fluss. Ich habe einen trockenen Mund, weil ich nur reine Nasenatmung praktiziere. Das war unangenehm. Ja. Okay, ich bin darüber hinweggegangen. Und irgendwann kam dieser warme Moment. Ja, und danach auch die Ruhe, in die man gegangen ist. Mhm. Das war eine unglaublich schöne, intensive Erfahrung. Ich habe es seitdem nie wieder gemacht. Hat gar keinen Grund. Aber es war einfach an sich als Erfahrung unglaublich wertvoll. Und ich finde, sowas auch mal spüren zu können, vielleicht als jemand, der sagt, ich habe gar nicht so eine Erfahrung mal gemacht und das ist vielleicht so eine drogenähnliche Erfahrung, keine Ahnung, ich habe da keine Historie, wo ich jetzt von erzählen könnte oder aus der Praxis erzählen kann. Aber so stelle ich mir das vor, wenn man so wirklich eine Ebene tiefer geht und einfach merkt, boah, ich kann jetzt hier richtig, richtig loslassen.
Ja. Und du hast es super schön auch gerade wieder beschrieben von der Empfindung und wir atmen in solchen Sessions sehr hochfrequent. Primär durch den Mund, es kann aber auch natürlich wechseln. Und du hast es schon beschrieben, am Anfang ist es anstrengend. Und warum? Weil du darüber nachdenkst, ich bin in der Atmung drin, da passiert was, ist es anstrengend. Und irgendwann gibt es so einen Kipping-Moment, da macht es Klick. Und dann verselbstständigt sich die Atmung, der Kopf wird mit Sauerstoff ein bisschen unterversorgt. Und dadurch, dass du intentionslos reingekommen bist, bekommst du an den Punkt, dass du sagst, jetzt lasse ich es einfach mal laufen und mal gucken, was passiert. Und dann ist es so, dass sich Emotionen zeigen können, es können sich Bilder zeigen, es kann relativ viel passieren und deine Atmung passt sich dieser Empfindung an. Oder, und du kannst auch mit der Atmung so arbeiten, um in diese Prozesse tiefer einzutauchen, wenn du möchtest, oder auch rauszugehen. Reine Nasenatmung, Verlangsamung der Atmung zum Beispiel. Das heißt, du bist eigentlich immer selbst am Steuerknüppel und kannst sagen, in welche Richtung du möchtest, wie Autofahren so ein bisschen. Ja, und dann kommst du natürlich an den Punkt, dass sich das verändert, dass du den Zugang zu gewissen Emotionen bekommst. Meine Stimme ist oftmals so, dass sie von manchen Leuten nicht gehört wird, was auch völlig okay wird, ist, weil sie glauben, dass sie nicht gehört wird, aber sie hören es trotzdem. Ja, also es ist, was ich auch mache, ist, ich mache keine Ansagen, sondern ich gebe immer nur Impulse über meine Stimme und unterstütze diesen Prozess, in dem sie sind. Und zwar auf eine, zwar grundlegend gerichtete Art und Weise, aber trotzdem frei. Ja, also ich versuche jetzt nicht zu sagen, fühle jetzt das und das ist das, sondern es sind ganz kurze Impulse und somit leite ich sie so ganz leicht in eine gewisse Richtung durch diese Session hindurch. Und in diesem Bereich können sie, sag ich mal, ausrasten, da können sie eh machen, was sie wollen. Das passt schon. Und das ist eben das Schöne, auch weil du gesagt hast, ich habe das seitdem dann nicht mehr gemacht, das spiegelt es mich genauso wieder. Ich kann so eine Erfahrung machen und dann braucht es oftmals auch einfach Zeit, dass es sich integriert. Du hast ja auch davon gesprochen, dass du auch sehr persönliche, sehr tiefgehende emotionale Erfahrungen gemacht hast, auch wunderschön. Ich musste so grinsen. Das ist einfach so was ganz Besonderes, was du erlebt hast. Das Weinen, das nicht negativ ist, sondern dass es eine Art Release ist, ein Loslassen, ein Geben, ein Nachempfinden, ein Empfühlen, etwas Positives ist für eine Person, die dich vielleicht gesehen hätte, auch deine Familie, die hätte gesagt, oh nein, Dominik, Kindchen, die Arme, was ist los, wie kann ich dir helfen? Die können es von außen nicht nachvollziehen. Und das ist nämlich so schön. Das Bild von außen spiegelt nicht das Bild von innen wider, weil du im Inneren dir Raum gibst für diese Emotionen, die vielleicht auch im Alltag gar nicht so diesen Raum haben. Und das haben wir alle ja bei uns. Dazu auch die Definition des Begriffs holotrop, sich ganzheitlich zu sehen, ja, im Ganzen und eben gefühlt, unser Leben ist wie so ein Kuchen und wir sehen oftmals immer nur 2, 3 Stücke von diesem Kuchen, aber da gibt es noch andere Bereiche. Ja, ein Dominik oder auch ein Timo, wir weinen auch und wir haben auch unsere Themen und wir haben auch Widerstände. Aber wann können wir das rauslassen? Ja, Hemmungen sind immer da, aber in diesem Raum, in dem erlauben wir uns, diese Hemmungen mal loszulassen. Ja? Und es ist bei mir genauso, da werde ich dann auch brachial und schreie und weine und ja, schluchze wie ein kleines Kind oder kann meine Geburt nacherleben. Auch das sind alles Zugänge, die in unser Unterbewusstsein gehen, aber die sind anders wie bei zum Beispiel beim Luftanhalten, weil beim Luftanhalten mein Gehirn so gut versorgt wird, dass ich versuche, bewusst mit diesen Empfindungen zu interagieren. Ja, bei dir dieses Zusammenziehen am Hals. Mhm. Aber in diesen Situationen mit der hochfrequenten Atmung schalte ich den Kopf eigentlich aus und lass diese Empfindungen auf körperlicher Ebene durchfließen im Idealfall und schau sie mir bloß an. Das heißt, der Kopf ist nur Zuschauer und du guckst dich vielleicht selbst an, denkst dir, was ist denn da los? Warum weine ich ihn jetzt? Aber das Gefühl ist irgendwie da. Jetzt lass ich es halt mal fließen. Ja, während ich das sage, sind übrigens gerade meine Augen auch geschlossen gewesen, weil ich eben dann in dieser Emotion drin bin und sie loslasse und sie akzeptiere. Die haben wir alle. Wir haben Ängste. Wir trauern. Wir sind verletzlich. Das sind alles Themen, die wir alle Menschen haben. Und in solchen Sessions ist es einfach möglich, dass wir sie uns eingestehen, dass wir in einem Raum sind, in dem das auch passieren darf. Und wenn das dann mal sein darf, dann darf sich das auflösen. Und dann fühlt sich das nachher sehr, sehr schön an, diese Verbindung zu sich selbst zu haben und einfach auch mal diese Emotionen durchspielen zu lassen, die wir vielleicht in einem anderen Kontext auch ganz gut in dem gesellschaftlichen Rahmen einfach mal hemmen. Auch das ist gesund für uns.
Kann ich alles unterschreiben. Mhm. Kann ich alles unterschreiben. Ich habe auch nochmal eine zweite Session bei dir gemacht, oder ich habe mehrere Sessions auch bei dir gemacht, weil ich ja mal auch einen Kurs bei dir gemacht hatte, eine Art Mini-Grundausbildung, so nenne ich es mal. Und die nannte sich Silent Touch. Mhm. War bei mir auch interessant, weil ich ja vorhin schon gesagt hatte, ich hatte schon ein bisschen Probleme, den Atem anzuhalten. Und das ist auch eine Art Technik, die ich jetzt beschreiben würde als Art kleines Box-Breathing, also zumindest lange Ausatmenperiode über den Mund, danach Luft anhalten, dann langsam wieder einatmen, Luft anhalten, lange ausatmen, Luft anhalten. Also gerade diese Situation nach einem langen Ausatmen, nachdem man vorher schon lange eingeatmet hat, also eigentlich den Impuls halt gleich wieder einzuatmen, dann nochmal zu sagen, ich halte die Luft an in immer wiederkehrenden Zyklen. Das hat man bei mir interessanterweise auch dazu geführt. Und das klingt jetzt so, als ob ich da sehr empfänglich für wäre, aber ich bin das im Grunde gar nicht. Ne? Also ich bin wirklich null empfänglich für Sachen, die so, wie beschreibe ich es, die so super auf emotionaler Ebene sind oder die so, sagen wir, auf spiritueller Ebene stattfinden. Da kriegst du mich eigentlich gar nicht mit. Aber es war echt, ich stand da und ich habe meinen Körper nicht gespürt. Oder ich saß da und ich habe meinen Körper nicht gespürt. Sehr schwierig zu beschreiben. Ich habe meinen Kopf gespürt, aber unterhalb des Kopfes nichts. Aber auch hier wieder, das hört sich ein bisschen spooky an, hier wieder im sehr angenehmen Bereich. Also im Bereich, hey, ich konnte irgendwie in gewisser Hinsicht loslassen, weil ich über irgendeine Art von Grenze gegangen bin. Genau. Habe ich auch nie wieder rekonstruieren können. Ich mache das gerne auch als Atemtechnik morgens, weil ich es immer interessant finde, mich da so ein bisschen zu challengen. Aber fand ich auch sehr interessant. Also zweimal so eine Effekte bei deinen Atemtechniken. Da muss was dran sein.
Und das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Es geht in beide Richtungen. Das heißt, ich kann auch durch eine sehr stark reduzierte Atemfrequenz wie bei Silent Touch, wo der Fokus darum geht, die Atemfrequenz extrem zu reduzieren. Das habe ich dann sogar Teilnehmende, die in längeren Zeitraum nur noch einmal pro Minute einen ausatmen, aber eben durch einen spezifischen Aufbau dieser Session, dass sie langsam herangeführt werden und dass ich ihnen nachher sage, ist euch eigentlich klar, dass ihr gerade 6 Minuten lang nur noch 6-mal einen ausgeatmet habt und die Leute dann so, what, was, davor irgendwie so 20, 30 Mal oder 15 Mal pro Minute, gell? Und dann so, was, das habe ich geschafft? Und sag ich, ja, und warum? Und das ist genau das, was du auch sagst. Es ist dieses, wiederum diese Akzeptanz, dieses Akzeptieren, dass Dinge sind, wie sie sind, bei sich zu sein und einfach nur darauf zu hören und zu folgen in diesem Rhythmus, der eigentlich physiologisch gar kein Thema ist. Und das dauert einfach so ein bisschen. Und auch dort haben wir die Möglichkeit, einen Zugang zu finden zu unserem Unterbewusstsein. Ja, vor allem auch die Kommunikation, weil ich komme dann an einen Punkt, wo ich dann eben langsamer atme. Also es gibt ja da viele verschiedene Aufbaue von so einer Silent Touch Session und dass ich dann eben weniger atme. Und dann, was ganz interessant ist, das sehen die mal Leute ja nicht, das sehe ich ja hauptsächlich nur von außen, die Augen sind zu. Und dann merken sie auf einmal, dass es schwierig wird, dann fangen sie an anzuspannen, das Gesicht kneift so ein bisschen zusammen. Und dann kommt das ganz Lustiges, und zwar viele Leute beideln im Kopf, sagen die Österreicher, wie sagt es im Deutschen, die machen es wie so Nein im Kopf. Ja. Und wenn ich das dir nachher sage, dann sagen sie, habe ich doch gar nicht gemacht. Dann sagt doch, doch. Das heißt, du siehst von außen, was bei ihm im Kopf abgeht. Weil es ist eine andauernde Kommunikation von, was passiert da gerade? Ich kann das nicht mehr. Doch, du kannst das. Und sich dann wieder da zurückzuholen. Und auf rein physiologischer Ebene, was da total schön ist zu erklären, ist, dadurch, dass das CO2-Level konstant hoch ist und wir damit ganz extrem spielen, es ist so, dass unser Mandelkernkomplex im Gehirn aktiviert wird, also unsere Amygdala. Und zwar so, dass sie uns rein körperlich gesehen angstähnliche Signale senden. Also sie senden uns körperliche Empfindungen, die wir bisher gelernt haben, als Angst zu bewerten, weil unser Körper sagt, das kenne ich nicht, was da gerade passiert, verändere mal bitte etwas an diesem Zustand. Ich kenne es nicht, dass dieses CO2-Level so hoch ist. Und dann kriegen wir eben diese körperlichen Empfindungen, die wir aber, und das hast du ja auch dann so super gemacht, aktiv im Endeffekt akzeptieren können und wieder unseren Körper zum Beispiel entspannen können. Und dann gehen die auch wieder teilweise weg. Ja, bis wir in diese sehr niedrig frequente Atmung zurückkehren können. Und da gibt es ja die Möglichkeit, entweder Luftanhaltephasen zu machen oder wie in der Session, die du erklärt hast, bei der du dabei warst, zu versuchen, diese vier Bereiche von Einatmung, Halten, Ausatmung und dann wiederum Halten so zu nutzen, dass ich eigentlich durchgehend atme, aber eben nur unfassbar langsam.
Und das ist alleine viel schwieriger als angeleitet.
Absolut. Ja, also
es gibt ja Techniken, die unglaublich gut alleine funktionieren, ne? Also mit verschiedenen Atemrhythmen, mit verschiedenen, also ich sag mal 478, Box Breathing, in gewissen Atemrhythmen ein- und ausatmen und die Luft anhalten. Aber da, wo man sich so ein bisschen selbst herausfordern sollte, das ist schwierig, finde ich, weil man dann doch immer wieder an seine eigene Grenze kommt und seine eigene Komfortzone, an die man anklopft, und jetzt weiß man, ey, ich müsste die jetzt überschreiten, aber es fühlt sich doch so unangenehm an. Mhm. Und wenn Timo Niesner auf einer anderen Seite sitzt und sagt, hey, ist alles okay, kannst wieder einatmen,
dann noch einmal atmen. Der Körper kann das. Und denkst du so, nein, wo will denn der das wissen? Nee, aber auch solche Sessions sind für mich in der Anleitung sehr, sehr schwer, weil ich die sehr hochkomplex aufbaue. Das heißt, es ist ja, also ich sage ja, ich spreche ja nie über Zahlen, auch in meinen Sessions nicht, aber diese Sessions sind so hochkomplex aufgebaut, dass ich da wirklich in verschiedenen Sekundentakten, dass ich die komplett aufeinander abstimme. Das heißt, dieses Blatt ist voller Zahlen und meine größte Challenge ist, dass ich in dieser Range immer bleibe und die Leute immer in jeder Atemzug ist übrigens komplett anders, dass ich sie da immer mitnehme. Das ist immer darauf aufgebaut, was ich erreichen möchte. Es gibt ja auch eine Session, die heißt Pure Regeneration, wo die Leute mir dann reihenweise danach einschlafen. Ja, also auch diese Verlangsamung geht im Endeffekt in eine Richtung. Ja.
Wenn man jetzt mal sagt, hey, ich finde diese Sessions interessant und ich will sowas mal ausprobieren, mal gucken, wie das auf meinen Körper wirkt. Wie kommt man da am besten auf dich zu?
Also ich würde erstmal über deinen Instagram-Account gehen, Dominik, und erstmal die 5 Bereichsatmung mir anschauen. Das ist wirklich so, das ist die Grundlage, um mit der eigenen Atmung gut hausieren zu können. Und ansonsten können Sie natürlich gerne einfach zu Live-Sessions vorbeikommen. Nahezu jeden Donnerstag mache ich Live-Sessions, außer ich bin in meinem Retreat oder ich bin im Urlaub oder habe einen Kurs, aber es ist fast jede Woche. Oder halt, ja, einfach einen Teil der Ausbildung mitmachen, um da reinzuschauen, um zu gucken, was passt für mich, wie kann ich das für mich optimieren. Das ist ja, die Atmung ist ja so, dass sie durchgehend konstant uns den ganzen Tag begleitet. Ich sage auch zu meinen Lehrern immer, es gibt keine Ausrede, dass ihr jeden Tag nicht was mit eurer Atmung macht, um zu arbeiten, weil ihr atmet eh. Ihr müsst keine Yogamatte auspacken oder sonst was. Und wenn ihr beim Fahrradfahren im Berg hoch einfach einen Mund haltet und nur versucht, durch die Nase zu atmen und Gas gebt, dann ist das schon Atemtraining, was ihr macht.
Das kann ich bestätigen, weil ich seit 6-7 Jahren Nasenatmung mache. Mhm. Und wenn man das einfach mal konsequent durchzieht und auch bei Sportübungen, also ich sag mal schweres Kreuzheben, wo ich unbedingt durch den Mund atmen will, oder Sprints, sprint's mal mit Mund zu. Das kann ich echt wirklich mal empfehlen. Oder wenn ihr kein Sprinter seid und mal irgendwie auf dem Fahrrad seid und einfach mal den Mund zulasst und euch dann merkt, wow, jetzt ist nicht nur das Sprinten schwierig, sondern jetzt will ich unbedingt den Mund öffnen, um ganz viel Sauerstoff reinzuholen. Dann ist das interessant. Auf mehrerlei Hinsicht, wie man nochmal auf ein anderes Schwierigkeitslevel kommt. Aber auch super interessant, wie schnell man da adaptiert und wie schnell das dann auch zur Normalität wird. Also zumindest war das bei mir der Fall, dass ich gedacht habe, ich verrecke hier gleich, ne? Ich muss unbedingt die Luft holen. Und bei den nächsten Sprints, die ich dann, im Sommer geht's wieder los mit Sprints bei mir, dass ich dann auf den Sportplatz gehe und einfach mal morgens, 6 Uhr morgens hin und dann ein paar Sprints mache, da wird's noch schwierig werden, aber ich weiß genau, in ein paar Wochen ist es Normalität. Also wie schnell der Körper auch lernt und anpasst.
Ja, das ist das immer interessant. CO2-Toleranztraining, was du gerade gesagt hast. Also kleiner Funfact, ein Kollege von mir läuft Marathon unter 2:30 und wir haben mal bei ihm probiert, von Mund auf Nasenatmung umzustellen bei so einem Übungslauf 10 Kilometer und haben eben ihn komplett getrackt, Herzfrequenz, so was ist seine Geschwindigkeit. Und da hat er es einmal mit normal in seiner Mundatmung gemacht und dann hat es, ich glaube, 1 oder 2 Tage später nochmal mit der Nase rein Nasenatmung gemacht, für den ist ja 10 Kilometer ist ja Warm-up. Und das Faszinierende war, das vom subjektiven Belastungsempfinden hat er gesagt, Nasenatmung war Hölle. Wenn wir uns aber die Zahlen angeschaut haben, war seine Herzfrequenz, ich glaube, im Schnitt 2, ja, irgendwas zwischen 1 bis 3 Schläge, knapp 2, 2,5 Schläge, war sie niedriger bei der gleichen Pace und bei der gleichen finalen Geschwindigkeit, wie lange er für die 10 Kilometer gebraucht hat.
Das heißt, trainierten Athleten ist das eine riesige
Sache. Das ist brutal. Ja. Das heißt, an sich eine theoretische Leistungssteigerung auf physiologischer Ebene, aber mental war es einfach zu heftig. Deswegen ist es bei Hochleistungssportlern auch nicht empfehlenswert, ihre Atmung während des Wettkampfs umzustellen, weil es ein zu großer Eingriff ist für sie, auch auf mentaler Ebene, aber eher dann im Endeffekt als Vorbereitung oder als Regeneration da aktiv mit der Atmung zu arbeiten. Aber das finde ich einen geilen Funfact, weil wir hier schon direkt merken, dass wir allein durch diese einfache Umstellung eigentlich rein physiologisch gesehen schon wieder ein bisschen mehr Raum haben.
Timo, mein Lieber, ich glaube, wir könnten lange und viel über Atmung sprechen. Ich glaube, ist aber rausgegangen erstens, dass du da eine unglaubliche Expertise in diesem Bereich hast, dass es interessante verschiedene Atemtechniken gibt, von angeleiteten Formen über halt auch Atemtechniken, die wir selbst ausführen können, und auch die mentale Komponente, dies, was ich immer sehr interessant finde, dass es da Rückkopplungsmechanismen gibt, sowohl wenn ich mit der Atmung arbeite, dass sich das auf die Psyche auswirkt, ja, als auch, das haben wir zwar nicht besprochen, aber das, ich denke mal, das, da gehen wir beide d'accord, dass auch die Psyche sich natürlich auch auf die Atmung auswirken kann, also direkt im autonomen Bereich. Ja. Und demzufolge macht das auch insgesamt Sinn. Denkt gern an alles, das, was wir gerade gesagt haben, Timo und ich. Wir müssen sowieso atmen. Warum denn nicht richtig? Ja? In der Hinsicht möchte ich dir mal das letzte Wort geben. Willst du den Zuhörern noch irgendwas ans Herz legen? Kannst du dir noch irgendwas empfehlen? Vielleicht nochmal einen Quick-Tipp oder irgendwas, wie sie mit dir am besten nochmal in Kontakt treten können?
Also Quick-Tipp ist, glaube ich, egal was wir mit unserer Atmung machen wollen, das Körperliche ist nicht entkoppelbar. Das heißt zum Beispiel auch, was Dominik im Endeffekt macht mit einer Flexibilisierung, mit einer Aktivierung, die er für sich hat, ist eine direkte Verbindung, die wir für uns in Alltag mitnehmen können, auch über die Atmung. Das heißt, jegliche Bewegung heißt auch gleichzeitig Atmung, weil Atmung ist Bewegung. Auch wenn ihr euch meint, nicht zu bewegen, auch das ist Bewegung, was sie mit drin haben. Ja, das ist ganz wichtig. Der mentale Aspekt gehört genauso dazu. Ich habe ein Dreieck zwischen Atmung, Körper und Kopf, die zusammengehören. Und klar, wenn ihr natürlich mehr wissen wollt, dann googelt mich oder googelt einfach Restorative Breathing und guckt da gerne mit vorbei in der Ausbildung oder bei einzelnen Sessions. Und ja, dann lasst uns gerne die Mobility verschmilzen vom Körperlichen direkt in die Atmung.
Das machen wir auf jeden Fall und ich werde natürlich Timo und Restorative Breathing, seine Marke, auch nochmal unten in den Shownotes verlinken. In der Hinsicht, Timo, hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben bestimmt nochmal ein paar Sachen noch im Nachgang zu besprechen und ich bin mir sicher, dass wir uns nicht das letzte Mal per Video sehen.
Ich freue mich. Danke dir für die Einladung, Dominik.
Ciao. So, ihr Lieben, das war natürlich unglaublich interessant und unglaublich schön und wenn ihr sagt, ihr wollt das Ganze auch mal erleben, dann dürft ihr gerne bei Timo vorbeischauen. Aber lasst euch natürlich auch gesagt sein, dass Atmung auch großer Teil unseres ganzheitlichen Coachings ist. Ja, jetzt überstolpere ich mich hier schon selbst, denn wir finden schon, dass Atmung ein unglaublich guter Schlüssel ist ins Nervensystem, um sich wieder zu entspannen. Wenn ihr sagt, ich möchte diese Basisarbeit leisten, ich möchte jeden Tag in meine Atempraxis gehen, um runterzukommen, um entspannter zu sein, um leistungsfähiger zu sein, dann seid ihr bei uns im ganzheitlichen Coaching natürlich auch richtig, wo wir natürlich neben der Atmung auch noch Themen der anderen Entspannung wie Meditation, Fokussierung, Detox angehen, mechanische Themen wie Mobilitätstraining, Krafttraining, Ausdauer, Themen, wie es um Schlaf geht, wie es um Regeneration geht und beispielsweise auch Themen über Mindset. Also alle Dinge, die wir hier auch im Podcast mit besprochen haben, die werden mit Sicherheit auch durch unsere Psychologin mit abgedeckt werden. Und wenn ihr sagt, das Thema ganzheitliches Coaching, das ist wichtig, das sollte ich mir vielleicht mal gönnen, dann findet ihr weitere Informationen auch in den Shownotes und natürlich auch immer auf meiner Homepage mybodymind.de. In der Hinsicht, bis zur nächsten Folge, haut rein und bleibt geschmeidig.